Das ist der MTMT Podcast.
Der beste deutsche Fitness-Podcast.
Der Welt.
Deine Stimme der Vernunft.
Beziehungsweise Unvernunft.
Im Dschungel der Fitness- und Gesundheitswelt.
Wir sind eure Hosts Christopher Herrmann
und Andreas Klingseisen. Die Schönheit, einfach so im Bett liegen zu können, wie man will. Wenn man die wieder genießen kann. So. Das ist schon verrückt. Was das für ein Privileg ist.
Die einfachen Dinge im Leben.
Die einfachen Dinge im Leben. Im Liegen, habe ich gesagt.
Im Liegen. Ja, im Liegen. Die einfachen Dinge im Liegen.
Ja. Ich habe eigentlich schon gedacht, so, es geht wieder, aber es geht nicht. Das nervt brutal. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass ich einfach keine Ibus mehr nehme. Mal schauen. Wird schon. So. Hallo erstmal.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Frage- und Antwort-Folge.
Frage und Antwort, dieses. Muss man noch was sagen? Ich habe schon verlernt.
Bevor wir reingehen in eure Fragen, die, glaube ich, gar nicht so zahlreich sind dieses Mal. Also das nächste Mal, wenn wir im Newsletter einen Fragenaufruf machen, dann stellt eure Fragen, traut euch. Und wenn ihr noch nicht den Newsletter abonniert habt, dann tut das, weil dann könnt ihr einmal im Monat eure Fragen für den Podcast stellen. Bevor wir reingehen, denkt an unsere Freunde von Löwenanteil und denkt dran, dass ihr da 10% sparen könnt mit Code MTMT. Immer auf alles von Löwenbraten.
Und macht auch mal so einen. So ein Meatloaf. Ja gut, also geh mal rein, oder?
Let's go.
Ich habe echt, also es ist echt nicht viel. Also es sind viele Texte, sehe ich gerade. Aber tatsächlich nur 4 Seiten. Okay, anyway. Der Nils schreibt, Moinsen, wie hat sich euer Selbstbild bzw. Fremdbild in den letzten Jahren geändert? Muss man da...
Der Nils lässt nicht locker, das weiß ich noch. Die haben wir übergangen bei der letzten Q&A-Folge.
Hast du schon mal gefragt, oder wie?
Ja, er hat 2 Fragen gestellt und dann waren wir so, boah, die ist uns jetzt irgendwie zu krass.
Ach so.
Und da könnte man eine ganze Folge draus machen und so. Also gut, dass du sie nochmal gestellt hast, weil mir ist die schon auch ein bisschen im Kopf geblieben, die Frage, auch wenn wir sie damals nicht beantwortet haben oder weil wir sie damals nicht beantwortet haben. Mhm.
Du kannst gleich antworten, aber ich überlege gerade noch, ob die Frage nicht falsch gestellt ist. Beziehungsweise eben an diesem Beziehungsweise störe ich mich so ein bisschen.
Kannst du mal vorlesen?
Wie hat sich euer Selbstbild bzw. Fremdbild in den letzten Jahren geändert? Und ich weiß, was du mit dem bzw. meinst. Glaube ich. Aber es ist deklariert, dass eine schon wieder hierarchisch in eine tiefere Ordnung für mich gefühlt als das andere. Da müsste für mich stehen, wie hat sich euer Selbstbild und Fremdbild in den letzten Jahren geändert. Aber ich weiß, dass du wahrscheinlich genau das Gleiche damit meinst, aber es ist trotzdem, wie ich finde, ein wertvoller Gedanke. Ja, Christopher, wie hat sich das denn angepasst, geändert?
Was ist denn das überhaupt? So, erklär du doch mal kurz, was ist Fremdbild, was ist Selbstbild? Das sind ja vielleicht so Begrifflichkeiten, mit denen jetzt nicht jeder vertraut ist.
Also ganz einfach erklärt halt das, was es auch heißt so. Literally, also wie du dich selbst siehst und wie Fremde dich sehen.
Aber ich weiß ja gar nicht, wie Fremde mich sehen.
Das stimmt. Wenn du viel mit Fremden zu tun hast.
Fremde ist auch ein komisches Wort. Es geht ja also geht ja ums Außen und nicht um Fremde. Also es geht eher um Vertraute. So.
Ja,
obwohl gar nicht Vertraute.
Ja,
also
genau.
Eigentlich alle im Außen.
Ja, alle im Außen.
Die aber meistens keine Fremden sind. So.
Ja, nein, das stimmt nicht. Also, das ist gut, dass du genau diese beiden Worte gerade bringst. Vertraute. So, du hast mit Vertrauten natürlich eine unglaubliche Möglichkeit, in die Reflexion zu gehen, gespiegelt zu bekommen, eben wie das Außen dich wahrnimmt. Und genau um das geht es ja. Um diesen Abgleich des Selbstbildes mit dem Fremdbild. Also wie sehe ich dich? Wie siehst du dich selbst jetzt als ganz naheliegendes Beispiel? Also literally naheliegend. Und du bringst aber eine ganz wichtige Facette natürlich auf, gerade, und das ist ja das Interessante jetzt, deswegen bin ich gespannt auf deine Antwort, gerade für dich als zunehmend immer öffentlichere Person, ist es natürlich so, dass dein Fremdbild ja auch gesteuert wird und beeinflusst wird von Leuten, die dir nicht vertraut sind.
Deswegen habe ich das auch nochmal reingeschmissen, ja. Also wie gesagt, ich habe mir ja schon ein paar Gedanken drüber gemacht, weil ich glaube, es ist eine gute Frage, die kann sich jeder mal stellen. Also gut, um sich selbst zu reflektieren, so wie man sich so entwickelt hat und verändert hat über die letzten Jahre. Und ich musste da so in meiner Entwicklung über die letzten Jahre ganz krass eben an genau das denken, dass ich quasi, wenn ich daherkomme, dass ich mal einfach nur Personal Trainer war, dann war mein Selbstbild halt, also dann war ich halt Quies der Personal Trainer, so ungefähr. Und in der Beziehung war es vielleicht ein bisschen leichter, simpler, ein stabiles Selbstbild zu haben als Quies der Personal Trainer, weil das Fremdbild halt viel, keine Ahnung, beeinflusst wurde, vorgegeben wurde, wie auch immer man das jetzt formuliert, von Leuten in meinem direkten Umfeld. So, also von meinen Kollegen natürlich, aber auch viel von meinen Kunden, mit denen ich ja jede Woche irgendwie zu tun hatte. Und ich glaube, da geht es ja auch viel um halt, was für ein Feedback bekommst du aus dem Außen. Mhm. Und da war das einfacher, ja, zu interpretieren, weil ich halt persönlichen Kontakt hatte mit den Leuten, die mein Selbstbild nachhaltig geformt haben. Mhm. Und das hat sich halt stark verändert, so, du hast ja gerade schon angesprochen, dass mein Fremdbild inzwischen und dadurch mein Selbstbild, also die beiden stehen ja in permanentem Austausch und beeinflussen sich gegenseitig und so weiter, dass mein Fremdbild so ein bisschen mehr oder deutlich mehr beeinflusst wird von eben tatsächlichen Fremden, also Leute, die ich gar nicht persönlich kenne. Und meine Identität hat sich ja auch so ein bisschen verändert dadurch, dass ich eben nicht mehr Quies der Personal Trainer bin, wo es irgendwie, wo diese Sachen, keine Ahnung, relativ klar waren, hinzu, ich krieg viel Feedback von außen durchs Internet von Menschen, die ich nicht kenne. Mhm. Und ich glaube, dass, also das Fremdbild beeinflusst das Selbstbild ja aufgrund von, also meistens zumindest von Interpretationen eher als von direktem Feedback. Also man kriegt ja selten so direktes Feedback. So, hey, ich nehme dich übrigens so und so wahr. So sagen einem Leute ziemlich selten. Glaube ich. Und noch weniger sagen sie es dir natürlich, wenn sie dich nur irgendwie im Internet erleben. Also da kriegst du dann Feedback, kriegst in der Form von Likes oder Kommentaren oder irgendwie Nachrichten, die uns Follower schicken. Und das ist halt was anderes als direkter sozialer Kontakt. So. Und deswegen, also eine konkrete Antwort habe ich nicht, aber ich weiß, dass sich mein Selbstbild halt stark verändert hat und es vielleicht ein bisschen schwieriger ist für mich, so ein klares, stabiles Selbstbild aufgrund meines Fremdbildes zu haben, seitdem ich so viel im Internet bin. Macht das Sinn?
Ja, durchaus. Also ich würde jetzt nochmal auf das persönliche Feedback eingehen und auf die Reflexion, die Fähigkeit und die Möglichkeit dazu. Ich glaube schon, dass gerade du und wir halt bei MTMT halt unglaublich viel Möglichkeit haben, teamintern und gerade also einfach der Dialog zwischen uns beiden, dass der einfach extrem viel Möglichkeit gegeben hat, der Selbstreflexion und des konstanten Austausches. Also halt so Selbstbild, Fremdbild, darüber thronend, wenn man so will, Idealbild. Da hattest du, da haben wir teamintern, das ist ja auch immer was halt alle uns auch spiegeln, die quasi hier zum Beispiel ein Praktikum gemacht haben oder längere Zeit hier waren, dass das halt schon second to none ist. Also das gibt's halt nicht so oft, dass wir einfach auch wirklich so einen Kreis von Menschen sind, die sich so mutig und proaktiv gegenseitig konfrontieren. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll. Ich glaube auch, dass, und das ist eine Facette, auf die wir noch gar nicht eingegangen sind, in deiner Antwort höre ich gerade ja eigentlich so latent positives Feedback raus. So auf das bist du so gefühlt für mich gerade eingegangen und nicht auf negatives. So, und das ist ja auch ein Faktor, der im Internet natürlich auch definitiv da ist. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was definitiv noch zur Sprache gebracht werden muss. Wie differenzierst du das? Musst du es überhaupt? Also wenn kein großartig negatives Feedback da ist, dann muss man das ja auch gar nicht. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass wahrscheinlich so unterm Strich alles, was wir von außen, also zum Beispiel auch von euch hier in Q&As und so weiter, bekommen, unterm Strich eher positiv ist.
Ja, also nicht nur eher, sondern das überwältigende Feedback ist positiv.
Genau. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Hater und alle dergleichen, wie sie heißen und so weiter, auch als Negativ-Feedback logischerweise. Und das ist natürlich schon was, was man ja auch lernen muss. Wie geht man damit um? So, also ich denke mal, jede öffentliche Person ist damit konfrontiert und man sieht ja auch sehr, sehr viele öffentliche Personen daran auch zugrunde gehen, krank werden, abhängig werden etc. etc. Also es sind schon Faktoren, die einfach da sind, die liegen auf der Hand. Ich würde nochmal auf den Kontext auch Quiz der Personal Trainer und auf dieses Flip-Flop-Spiel zwischen dir und Kunde oder Kundin eingehen. Also weil du gesagt hast, du kriegst ja kein direktes Feedback. Du kriegst in dieser Konstellation 100% direktes Feedback. In jeder einzelnen Session. Und das ist ein Faktor, der natürlich einfach so, wie gesagt, so ein Ping-Pong-Spiel oder wie heißt es früher? Eins der ersten.
Pong.
Heißt es Pong?
Heißt einfach nur Pong.
Pong.
Ja.
Halt Pong. Das ist Pong. Also Personal Training oder halt einfach Dienstleistung. Also und Personal Training ist halt eine sehr intensive Dienstleistung mit sozialem Kontakt, was du ja angesprochen hast. Das hat dich dahin gebracht, wo du hingekommen bist als Mensch. Und mit allen Vorteilen und Nachteilen, wenn man überhaupt welche zählen will, also es kommt, glaube ich, immer auf die Persönlichkeitsstruktur an, bis zu welchem Grad, da haben wir auch in der Vergangenheit ja oft immer drüber gesprochen, so seine Energien und Ressourcen zu schonen und so weiter und sich auch abzugrenzen auf eine gewisse Art und Weise, um quasi nicht dahin zu fallen, dass man halt bei Energy Vampires landet und so und die einem immer mehr Energie saugen. Aber ich, für mich habe ich es ja immer so formuliert, dass quasi aus jeder Session habe ich quasi einen Energiezugewinn gehabt. Und natürlich ist man drained, weil es anstrengend ist und so weiter. Aber insgesamt war es so, dass ich daraus erwachsen bin und immer mehr geworden bin, als dass ich weniger geworden bin. Und das ist schon eine spannende Sache. Wie kann man mit dem Fame und Glory umgehen und wie sehr sind die Ressourcen im Außen vorhanden? Also wenn du jetzt wieder im Supermarkt bist und 10 Autogramme schreiben musst, nervt dich dann schon das 8. oder? Na, weißt du, was ich meine?
Ja, was natürlich ständig vorkommt. Ja, wie jetzt?
Also, ich will nur nochmal die Unterscheidung klar machen, dass wann immer man halt echten Kontakt, also in der realen Welt mit fleischigen Menschen und auch Tieren hat, dann wird man natürlich eine ganz andere Möglichkeit haben der Selbstreflexion und der Spiegelung zwischen Selbstbild, Fremdbild, als wenn man es durch eine Fassade aka Internet hat.
Ja, voll. Und das will ich so ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass es leichter ist, quasi dieses Ping-Pong-Spiel zu spielen und ein stabiles Selbstbild zu haben, wenn man halt in echter Interaktion ist und das Fremdbild eben ständig gespiegelt bekommt.
Da muss ich gleich einhaken. Du sagst leichter. Es ist nur leichter dann, wenn man das wirklich will. Also wenn man den Mut aufbringt, da auch dahin zu gehen. Und das ist ja auch ein Faktor.
Also du meinst, wenn man sich abgrenzt, dann
dann geht es nicht.
Dann wird es nicht leichter.
Richtig.
Und auch in dem Kontext.
Und das ist ein total wichtiger Punkt, weil das ist ja ein total wichtiger Punkt in allen Gesprächen, die ich mit Aspiranten führe, die quasi auch Personal Training in der realen Welt machen wollen. Willst du es wirklich? Also die Frage, die ich ja immer gerne stelle. Und das musst du schon wirklich wollen, weil wenn du es nicht wirklich willst, dann wirst du meiner Meinung nach kein Guter oder keine Gute werden.
Ja, es hat ja bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich das wirklich angenommen habe.
Ganz genau so ist es.
Also schon, ich würde sagen, ein paar Jahre so, bis ich auch so stabil in meinem Selbstbild war, dass ich das überhaupt zulassen konnte. So, und davor musste ich mich quasi noch mehr abgrenzen, so als Schutzreaktion wahrscheinlich, weil ich halt noch nicht so stabil war in meinem Selbstbild als Quiz der Personal Trainer. Also da ist ja auch dann viel so Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen spielt da eine große Rolle. Und wenn man das nicht entwickelt hat, dann ist es schwierig, diesen Austausch irgendwie zuzulassen zwischen Selbstbild und Fremdbild. Und das hat sich über die Jahre entwickelt und dann eben, das hat gedauert, aber das ist ja jetzt auch schon wieder Jahre her. Aber da hatte ich dann ein sehr stabiles Selbstbild und halt so ein Verständnis von eben von mir als Personal Trainer und dann hat sich das verändert zu mir als Educator und keine Ahnung, Dozent, Podcaster, Mensch, der im Internet viel existiert. Und also ich musste da auch so in dieser Veränderung auch über Imposter-Syndrom nachdenken, weil das hatte ich als Personal Trainer nicht. Also auch nicht am Anfang. So, klar war ich da noch irgendwie unsicher und hatte noch nicht so ein Selbstvertrauen in mich und meine Skills. Aber so dieses Imposter-Syndrom, dass man halt irgendwie denkt so, ich gehöre hier gar nicht hin, das hatte ich im Personal Training nie. Und das ist mit zunehmender Online-Präsenz und so weiter, kam das zum Beispiel immer mehr. Und da habe ich mich gefragt, warum? Und ich glaube, da geht es auch viel um, dass man, das ist ja auch altbekanntes Phänomen so, dass man halt anfängt, sich viel zu vergleichen in den sozialen Medien, also dass ich mich dann vergleiche. Und das kann man als Personal Trainer auch, also man könnte sich auch als Trainer quasi ständig vergleichen mit anderen Trainern und irgendwie sagen so, der weiß viel mehr als ich, der hat viel mehr Kunden, ist viel erfolgreicher, keine Ahnung. Das war aber irgendwie nie ein Problem, wahrscheinlich auch, weil wir so ein enges Team sind, weil wir immer, also alles, was du schon angesprochen hast, halt so im Austausch sind, dass wir halt hier bei uns bleiben, quasi in dem Kontext. Aber wenn man seine Meinung da rausschickt in den Internet-Äther, dann ist es eben was anderes. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, so für mein Selbstbild und hat es wieder so ein bisschen erschüttert auch. Also so dieses eben nicht, hey, der andere Personal Trainer ist erfolgreicher als ich, sondern halt so, boah, der Typ weiß viel mehr über Training, über Bewegung als ich und so weiter. Also darf ich das überhaupt, darf ich überhaupt irgendwie Leute ausbilden und so? Das ist ja immer so dieser unterbewusste oder auch bewusste Gedanke, den man dann hat, was irgendwie hinter Imposter-Syndrom steckt.
Und hast du das wirklich faktisch für dich gefühlt an dem Wissen festgemacht oder hast du das an dem Fame und Daseinsberechtigung im Sinne von Followern und Likes festgemacht?
Ich glaube, ich habe das nie wirklich an Followern und Likes festgemacht.
Es ist auch eine rhetorische Frage gewesen eigentlich, aber naja, aber trotzdem ist es wichtig, das festzustellen, finde ich.
Ja.
Weil das ist eine ganz wichtige Take-Home-Message in diesem Gedanken.
Ja, und da musste sich, also in dieser Veränderung, weil ich ja jetzt auch, also im Moment kaum mehr Sessions und Personal Trainings gebe, da hat sich natürlich mein Selbstbild krass verändert unter anderen Einflüssen und anderen Bedingungen. Eben so, was ich vorhin schon gesagt habe, dass halt dein Fremdbild auch wirklich beeinflusst wird von Menschen, die du nicht kennst, die du nie kennengelernt hast. Ebenso durch dieses parasoziale Social-Media-Ding, sei es im Podcast oder auf Instagram oder sonst wo. Und dadurch hat sich das stark verändert. Ich kann jetzt gar nicht so 100% genau sagen, was das bedeutet. Aber es war auf jeden Fall halt ein, oder ist immer noch so halt ein Prozess, der auch mitunter anstrengend ist. Weil ich war ja schon comfortable, ich war ja schon bequem und gefestigt in meinem Selbstbild, in meiner Rolle. Und dann hat sich meine Rolle verändert und dann muss sich, glaube ich, auch das Selbstbild oder muss sich, wird sich zwangsweise das Selbstbild auch wieder verändern. Auf eine Art und Weise.
Auf eine Art und Weise, weil ich wollte dich gerade fragen, wenn du jetzt nur introspektiv hergehst und dein Selbstbild mal analysierst und bewertest und einfach dein eigenes Wertesystem an den Tag legst, dann wird dein eigenes Wertesystem sich ja nicht großartig verändert haben. Also weißt du, wenn du dich nur mit dir selbst beschäftigst. Und das ist ja das Selbstbild. Weißt du, was ich meine? Und von dem her glaube ich, du hast es so beschrieben, wie? Es war gerattelt oder es war geschüttelt oder wie?
Was war dein Wort? Es wurde einmal erschüttert. Oder?
Erschüttert, hast du gesagt, genau.
Erschüttert klingt so super heavy, aber so durchgeschüttelt vielleicht, so ein bisschen.
Ja, halt, ja klar, auf den Prüfstand gestellt vielleicht. Und das ist ja auch total normal. Wenn es das nicht wäre, dann wärst du ja auch einfach ein arroganter Pisser, dem das Fremdbild egal wäre. So. Also von dem her ist es ein ganz normaler Prozess, der sich da eingestellt hat. Aber, und deswegen glaube ich einfach so, das Selbstbild hat sich vielleicht in Aspekten adjustiert, aber es hat sich in seiner Finalität nicht verändert.
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, es ist einfach weird, also so wie du sagst, weil man hat gewisse Werte und so weiter und auf einmal verändert sich die eigene Rolle und der Auftritt und man wird von mehr Leuten irgendwie wahrgenommen und gesehen und so. Und natürlich stellt man sich immer irgendwie die Frage, wie werde ich denn wahrgenommen und so weiter. Mhm. Das ist ja normal. Also so dieses Ding, ja, mir ist egal, was andere von mir denken, ist ja so ein Spruch, den haut man gerne mal raus. So, ich glaube, das ist absoluter Quatsch. Also ich meine, das ist einfach nicht richtig. Wenn dir wirklich egal ist, also du kannst es sagen, von mir aus, aber selbst unterbewusst so, ist es niemandem egal. So, wir sind soziale Wesen, das ist einfach normal. So, unsere Persönlichkeit, unsere Identität bildet sich immer im Austausch mit unserer Umwelt. Außer wir, weiß ich nicht, sind Soziopathen, haben irgendeine Persönlichkeitsstörung so ungefähr. Deswegen ist es immer so, ja, verstehe ich schon, was du sagen willst, wenn du irgendwie sagst, ja, mir ist ja egal, was andere von mir denken, aber es stimmt halt nicht. Dir ist nicht egal, was andere von dir denken. So hoffe ich zumindest nicht. Und keine Ahnung, vielleicht ist mir das manchmal wichtiger als mir lieb ist, so. Und das ist natürlich so eine Sache, also, weil, was du vorhin schon gesagt hast, du kriegst relativ klar gespiegelt von deinem Gegenüber, wenn du im echten sozialen Kontakt bist, was der andere von dir hält. Und wenn du jetzt aber mit, keine Ahnung, wir haben jetzt 80.000 Follower, wenn du dir so vorstellst, das sind 80.000 Leute, die dich bewerten, hast du natürlich keine Ahnung, was halten die von mir? Und natürlich willst du, dass die dich so wahrnehmen, wie du wirklich bist, auf eine Art und Weise. Mhm. Weil sonst fühle ich mich damit halt nicht wohl. Mhm. Boah. Ja, keine Ahnung. Relativ viele, relativ ungeordnete Gedanken, aber das kennt ihr ja von uns.
Die sind überhaupt nicht ungeordnet. Die sind total nachvollziehbar und für mich sehr geordnet. Ich meine, die große Sache ist ja genau die habe ich dir ja prophezeit vor Jahren schon, da wo du jetzt bist. Und
das Orakel hat orakelt.
Das sind einfach solche Dinge, die müssen uns halt klar sein. Und wie du schon sagst, du bist da einfach einmal, wurde quasi an den Stelzen vom Baumhaus Quiz gerüttelt. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade Baumhaus als Bild habe.
Weil ich ein Baumhaus bin.
Das siehst du, genau deswegen. Ja. Aber so, weißt du, mit so ganz viel Grün und so weiter sehe ich das gerade. Und der Drang, den du ja gerade auch schon formulierst, dass du natürlich für das wahrgenommen werden willst, wer du wirklich bist, das ist ja ein Bestreben, das wir alle Menschen haben. Und ich frage mich immer natürlich bei öffentlichen Personen, wie egal ist es ihnen am Ende des Tages, also gerade jetzt heutzutage bei Content-Creatern, bei Influencern, Fitfluencern, whatsoever. Und am Ende des Tages, glaube ich, hat jeder den Drang, wie immer halt, who didn't love you, geliebt zu werden und für das wahrgenommen zu werden, wer man wirklich ist. Ich glaube schon, oder ich bin davon überzeugt, dass heutzutage gerade auf Instagram und auf den sozialen Medien generell, dass Menschen eben eine Rolle spielen for the sake of Revenue. Und Revenue ist halt am Ende des Tages heutzutage messbar in Likes und Follower und so weiter. Das heißt, diese Fake-Interaktion mit Menschen ist eine, die uns immer mehr wegbringt vom eigentlichen Kontext des sozialen Seins. Und das ist schon ein Fakt, glaube ich. Das ist jetzt nicht irgendwie eine komische Phrase, sondern das ist einfach wirklich so, das ist eine Tatsache.
Ist es, mit der muss man irgendwie umgehen.
Genau. Und ich sehe das ja bei dir, wenn ich das als Außenstehender so beobachte und so weiter, wie du dich wirklich in Anführungsstrichen verändert hast, dann ist diese Veränderung ja total nachvollziehbar, weil die Veränderung ist notwendig und gesund. Also so, wenn man auf einem Seminar mit 30 Menschen zu interagieren hat, dann dauert es auch eine gewisse Zeit, logischerweise, bis man mit diesen 30 Menschen so warm ist, wie mit Menschen, die halt irgendwie seit 5 Jahren zum Personal Training kommen. Wir haben aber trotzdem die Aufgabe, weil Leute uns aus dem Internet kennen, so auf dem Podcast und so weiter, eine gewisse Rolle zu erfüllen. Und da kommt natürlich dann einfach potenziell ein massiver Fresser. Wie heißt der bei Pac-Man, der dich fressen will? So ein Fresser halt. Ist ja egal.
Der Pac-Man ist doch der frisst, oder?
Ja, aber es gibt
ist
doch
es
auch
nicht
andere.
Nicht der Pac oder der Man?
Die auch gefressen werden. Ist ja auch egal. Sorry, ich habe gerade so gerungen nach irgendwas. Der Bowser halt, der dich alle auf Bounce bouncen will und so weiter. Bei Mario Kart oder so. Und diese Elefant im Raum, den muss man erstmal überwinden. Und es geht manchmal besser und manchmal schlechter. Und es geht besser dann, wenn man einfach wirklich so wieder fest in seinem Selbstbild ist. Ja, es ist für dich schon eine große Aufgabe. Also, auch so, was sagt man? Was sagt man auch so? Wir haben uns ja in diesem Podcast politisch immer sehr zurückgehalten und so weiter. Und also wie angreifbar macht man sich, indem man quasi sein Intimstes auch nach außen stellt? Das sind alles solche Faktoren, die da mit reinspielen. Jetzt, wenn wir mal vom Selbstbild weggehen zum Fremdbild, wie glaubst du, hat sich das Fremdbild oder das Bild von außen auf dich verändert? Arroganter Pisser halt, oder?
Ich hoffe nicht. Ja, I don't know. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Sache, dass du das halt, dass ich das vielleicht gar nicht so wirklich benennen kann, weil es eben, weil es eben so ist, dass du als Feedback kein echtes Feedback bekommst, mit dem ich viel anfangen kann. So. Und deswegen ist es vielleicht auch so ein schwieriger Prozess, weil ich das Fremdbild gar nicht wirklich einschätzen kann. Ich finde es auch immer total interessant, wenn Leute sagen, zum Beispiel auf einem Seminar so, keine Ahnung, jetzt höre ich schon so und so lange den Podcast und jetzt lerne ich euch kennen und ihr seid ja
wirklich so.
Wirklich so. Also ich meine, das ist dann, aber das ist wieder das Feedback, was wir bekommen, wenn wir dann tatsächlich interagieren mit Leuten,
ja,
die eben zum Praktikum hier sind oder auf einem Seminar hier sind. Und das sind ja dann doch, ist ja halt ein geringer Anteil von den Menschen, die uns jetzt zum Beispiel zuhören und so weiter. Das heißt, da gibt es dann immer noch so eine Masse, wo ich halt irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber ich habe immer das Streben, natürlich habe ich das Streben, dass ich auf eine gewisse Art und Weise wahrgenommen werden will auch, weil mir das halt wichtig ist. Also ich will authentisch sein und auch authentisch wahrgenommen werden. Und das Ganze passiert dann aber auch ganz viel über eine Plattform. Also jetzt, da rede ich nicht vom Podcast, sondern in erster Linie von Instagram, die halt Authentizität nicht unbedingt fördert, die halt einfach eine extrem fake Plattform ist, gerade in der Fitness-Bubble. So, das ist einfach so. Also ich glaube, es gibt keine Bubble, die more fake ist als die Fitness-Bubble auf Instagram. Und so in diesem Bereich, keine Ahnung, hänge ich halt so rum. Das heißt, ich habe ein Bestreben irgendwie, wie ich gerne wahrgenommen werden will. Aber am Ende weiß ich auch, dass ich, und ich, das ist wahrscheinlich wichtig, und das habe ich auch irgendwann so für mich gecheckt und vielleicht auch akzeptiert, hoffentlich, dass du natürlich nicht wirklich beeinflussen kannst, wie Leute dich wahrnehmen. Und alles, was du machen kannst, ist irgendwie dein Bestes zu tun, in der Rolle, die du spielst in der Öffentlichkeit, mhm. also dann eben als Educator, auch als irgendwie vielleicht auch als Entertainer hier und da, man hat ja mehrere Rollen, mehrere Hüte auf, und deswegen darf ich mein Selbstbild natürlich nicht zu sehr abhängig machen vom Fremdbild in diesem Internetkontext.
Jetzt mal andersrum gefragt, weil du hast ja gerade schon gesagt, dass eigentlich das direkte Feedback so direkt, wie es eben sein kann, so, also jetzt bei Seminaren als bestes Beispiel, weil Leute dann halt quasi aus Fleisch und Blut, auch Tiere, dann zu uns kommen und so weiter, zu Seminaren oder letztendlich auch die Feedbacks, die man dann bekommt auf die, zum Beispiel auf die MTMT-Methode, etc., etc., etc. Das steht ja außer Frage. Was ist denn mit dem Feedbacks von Leuten, wo du eventuell Fragezeichen dahinter stellst oder die sogar konkret negativ sind? Ist es ein Thema oder hast du da auch gelernt, das auszublenden und nicht großartig darauf einzugehen? Und Erweiterung der Frage, gibt es quasi eine so Bereiche, die dich dann persönlich, emotional dann doch so treffen und triggern, dass du dann dieses Thema mit dir rumträgst und dann auch quasi katalysieren musst?
Ja. Mhm. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich gelernt habe, mit Kritik umzugehen. Am Anfang bin ich damit noch nicht so gut klargekommen. Inzwischen komme ich sehr gut damit klar. Aber ich hasse es, missverstanden zu werden. Also das ist für mich immer schlimm, wenn ich so das Gefühl habe, der Mensch hat eben ein Bild von mir, das meinem Selbstbild nicht entspricht. Mhm. So, das regt mich auf. Und dann kommt halt der Fakt dazu, dass gewisse Leute wollen dich halt missverstehen im Internet. Und dann macht es auch gar keinen Sinn, sich darüber irgendwie aufzuregen oder dem Menschen zu versuchen zu erklären, hey, ich bin so gar nicht und so weiter. Und da muss man es einfach gut sein lassen. Und das habe ich auf jeden Fall gelernt, weil alles andere ist, treibt einen nur in den Wahnsinn. So. Mhm. Also mit Leuten irgendwie sinnvoll diskutieren oder so im Internet, gerade auf Instagram, das passiert einfach nicht. Weil es halt diese seltsame Form der Interaktion ist, die es halt ist. Eben keine echte zwischenmenschliche so. Also, da habe ich mich, glaube ich, gelernt, mich ganz gut abzugrenzen. Dass mir das eben nicht mehr so zu Herzen geht, weil ich mir halt denke, so, ja, it is what it is, es ist irgendwie den Umständen geschuldet, dass es so ist. Schade vielleicht. Und es regt mich immer noch auf, weil es mich einfach aufregt, wenn ich missverstanden werde. So, das ist einfach so. Aber ja, es geht mir jetzt nicht mehr besonders nah. Und ich sage ja auch immer, also ich hätte gerne viel mehr Hater eigentlich. Und wir kriegen so wenig negatives Feedback und Kritik am Ende. Das ist natürlich dann auch nochmal so dieses Ding, dass du, keine Ahnung, du kriegst 100 Mal positives Feedback und bist so, cool. Und dann kriegst du einmal negatives Feedback und bist so, das ist das Schlimmste, was jemals passiert ist. Mhm. Das ist auch so weird, wie man das halt so gewichtet und interpretiert. Und auch das ist was, das kann man sich ja aktiv vor Augen rufen, wenn man vielleicht kurz davor ist, in so eine Negativspirale irgendwie reinzufallen. Dann so, okay, warte mal kurz, erinnere dich mal, was ganz faktisch anscheinend hauptsächlich das ist, wie du wahrgenommen wirst. Konzentriere dich mal aufs positive Feedback. Aber es fällt uns halt schwer, weil wir halt so diesen eingebauten Negativitätsbias irgendwie alle mitbringen. So. Mhm.
So ist es. Darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, so 100 positive, eine negative, was macht man damit und so weiter. Ich glaube, dass du natürlich auch, also du hast es sehr, sehr gut gelernt, du hast einfach dein Verhalten da gut adjustieren können. Du hast natürlich aber auch die Möglichkeit, weil du so viel Feedback bekommst, dass dieser Prozess auch so positiv gestaltbar ist, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt stell dir aber mal vor, es gibt natürlich auch extrem viele Menschen, die das nicht haben, die letztendlich quasi halt nur den Austausch in dieser Fake-Welt Internet haben. Und das ist ein Problem. Leute, macht mal das Handy aus, geht raus ins Baumhaus, schaut um ein paar Tiere rumlaufen, umarmt die auch mal, wenn es sein kann. Und geht einfach in eine echte soziale Interaktion. Also ernsthaft.
Ja, das hilft definitiv für ein stabiles Selbstbild. Und ich glaube, also eure Lieblingspsychologen mal wieder. Aber gerade ein instabiles Selbstbild ist, glaube ich, ein großes Problem, was verstärkt wird. Also ich will gar nicht sagen, ausgelöst wird oder wo Social Media dran schuld ist, aber es ist halt ein Mechanismus, der das verstärkt, dass viele Leute damit strugglen. Okay, Andi, wie schaut es denn bei dir aus, nachdem ich jetzt eine halbe Stunde über mein Fremdbild und Selbstbild gesprochen habe? Hat sich nichts verändert, passt.
Ja, doch, natürlich. Also das, was wir ja auch immer besprechen. Also ich glaube, so zusammenfassend, dass, um das einfach in Anführungsstrichen auf den Punkt zu bringen, ist es wahrscheinlich schon so, dass ich mich in der ganzen Entwicklung bei MTMT und so weiter in meiner Rolle schon extrem verändert habe von den Endpunkten auf einem Spektrum. Insofern, als das quasi, glaube ich, mein gesteuert durch proaktiv die Veränderung meines Selbstbilds und die Notwendigkeit, mein Selbstbild und die Rolle, die ich in unserer Firma habe und die ich quasi auch so eigentlich die Rolle, die ich in dieser Firma habe, quasi vom, ich sag mal, wann haben wir gegründet? 2019. Mhm. Und so die Rolle, die ich da immer hatte, also eine gewisse Alpha-Rolle, eine gewisse Leader-Rolle in allen Prozessen und so weiter, halt immer mehr adjustiert habe in diese Position, wo ich eben jetzt bin, dass ich, wenn ich jetzt sagen würde, Omega, es ist zu schwach, das ist zu falsch, aber es ist auf alle Fälle eine Veränderung dahingehend, dass quasi so dieser der Prozess, vor allem zwischen uns jetzt, was man im Podcast ja, alle, die ja zuhören über Jahre, haben das ja auch mitbekommen, dass ich mich da immer mehr in eine moderierende Rolle bewegt habe. Und das sehe ich jetzt sehr, sehr proaktiv. Und das geht, glaube ich, schon einher mit Lebensalter und Erfahrung und Zufriedenheit. Also es ist schon ein Prozess, der, wenn ich jetzt, ich wäre vor 15 Jahren, also so alt wäre wie du, dann würde es anders ausschauen. Also dann wäre der Prozess zwischen uns sicherlich auch einfach ein ganz anderer gewesen, logischerweise. So, dann hätte man hier zwei finale Alphas in einem Podcast sitzen und so, und wenn wir nicht der gleichen Meinung wären, dann würden wir uns wahrscheinlich viel mehr streiten und so weiter, was sicherlich auch lustig gewesen wäre. Und das ist schon so ein Prozess, den ich gesehen habe in meiner auch eigenständigen Adjustierung meines Selbstbilds. Also ich habe das ja früher immer erzählt, dass das Fremdbild bei mir so dominant war, also schon pathologisch dominant, dass einfach so, wie ich von außen wahrgenommen werde, mir so wichtig war, weil aufgrund von fehlender Bestätigung von meinem Vater und so weiter, so, darüber habe ich ja auch schon ganz, ganz tief blicken lassen und so in ganz vielen Podcasts und so weiter. Und getrieben durch diesen Fakt, und das ist ja ein Fakt, der geht nicht weg, also der ist ja immer da, mit dem kann ich arbeiten und an dem arbeite ich. Ongoing ist ja ein Ongoing-Prozess. Und der gerät aber immer mehr in den Hintergrund, was natürlich gut ist. Und dementsprechend habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mein Selbstbild dahingehend auch zu adjustieren.
Das heißt, du hast dein Selbstbild proaktiv verändert und dabei hat das Fremdbild gar nicht so eine große Rolle gespielt oder so, gar keinen besonders großen Einfluss gehabt auf die Transformation.
Die Frage ist ja immer, was quasi zuerst war, wie immer. So, also habe ich proaktiv den Willen gehabt, dass ich es in meinem Selbst sage, hey, fuck you, Fremdbild, setz dich jetzt quasi nicht in Driver's Seat, sondern setz dich jetzt quasi angeschnallt als kleines Kind in deine Kinderschale und sei da angeschnallt, kannst rumschreien und so weiter, aber steuern kannst du halt nicht. So. So könnte man sagen, dass ich proaktiv das so gesagt habe. Oder auch natürlich andersrum, logischerweise. Und das ist ja immer so ein wechselseitiger Prozess, der am Ende des Tages auch nie schwarz oder weiß zu beantworten ist. Man lernt, glaube ich, schon, oder ich habe auf jeden Fall gelernt, so die Wichtigkeiten der sozialen Kontakte, wie drücke ich das aus, zu verändern oder zu reduzieren, aufgrund von, ich weiß, was mir wirklich wichtig ist. Ich glaube, wenn man noch ein jüngerer Mensch ist, dann muss man halt fuck around to find out, da muss man halt viel ausprobieren und muss noch viel schauen, was ist einem wirklich wichtig und so weiter. Ich glaube, da legt man noch mehr Wert darauf, wo ich muss aufpassen. Nicht nur, falsch, vermeintlich eher jüngere Menschen, weil die noch nicht so viel Möglichkeit hatten, also wirklich faktische Möglichkeit, in Stunden gezählt zum Beispiel, der Selbstreflexion und der sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Es gibt aber auch viele ältere Menschen, also auch mit denen ich Kontakt habe und die ich auch begleite und so weiter, die älter sind als ich, die auch noch nicht da sind, wo ich denke, dass sie hingehören. So. Also du weißt, was ich meine, oder? Also es hat nicht nur mit dem Lebensalter zu tun, aber das Lebensalter hat auf alle Fälle eine gewisse, bringt eine gewisse Voraussetzung mit. Oder gewisse Leitplanken, sag ich mal. Mhm. Ja, und also je mehr einem die Außenwelt dann irgendwie wurscht ist oder wurschter ist, also gerade bei mir in meinem Fall, wo quasi das Fremdbild so dominant war und auch so wichtig war. Und ich glaube, dass es bei vielen sehr, sehr wichtig ist und dass so fake gedrosselt wird, weil man sich halt einbildet so verhaltenstherapeutisch, ja, das darf halt nicht so wichtig sein. Das ist aber sehr endlich. Also weil
Also das Fremdbild darf nicht so wichtig sein.
Genau, das bildet man sich ein und so weiter, weil wenn man mal erkannt hat, dass das Fremdbild halt dominant ist bei einem, dann will man das natürlich nicht, logischerweise. Man will nicht determiniert sein und beherrscht werden von dem Außen. So. Man will sich nicht denken im Café, ja, der Wichser, warum hält der jetzt mir nicht die Tür auf? Ich war doch so freundlich und so weiter. Es gibt ja so viele zwischenmenschliche Aktionen im normalen Leben, wo man quasi, wenn das Fremdbild ein dominantes ist, immer hinterfragt, ja, warum? Also, warum grinst der jetzt nicht zurück? Also, ich bin doch so positiv. Ich bin doch so ein lieber Mensch. Warum kriege ich kein positives Feedback? Und da gibt es extrem viele Punkte. Und ich habe ja auch schon oft davon gesprochen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass Menschen halt in gewisse Richtungen diffundieren, aus Gründen. Und ein gewisses Skillset mitbekommen und das Nature or Nurture, das kann dann gefördert werden. Aber Leute finden sich auch im Dienstleistungsbereich ein und etablieren sich da, wenn sie etwas dabei haben. Wenn sie es nicht dabei haben, dann probieren sie es vielleicht kurzzeitig aus, weil sie denken, so, sie könnten sowas oder sie möchten sowas, aber gehen dann relativ schnell wieder weg. Okay, voll abgedriftet. Aber es ist ein wichtiger Gedankengang, wie ich finde. Also mein Fremdbild hat sich definitiv verändert und dementsprechend auch, ich sag, die Einfachheit meines Selbstbilds.
Also die Gewichtung hat sich verändert.
Ja.
Und ist quasi mehr Richtung Selbstbild, weg von Fremdbild.
Ja, die Wichtigkeit vom Fremdbild ist einfach nicht mehr so relevant.
Ja.
Die ist natürlich immer da. Also so, ich will immer geliebt werden. Ich will immer, dass irgendwie Leute sich denken so, wow, der weiß aber was oder der kann aber was oder der ist schön oder was auch immer. Ja, you name it. Die Attribute, die du dann halt dahinter stellen willst. Das ist ja klar. Aber ich weiß halt mittlerweile, welche Faktoren für mich wirklich wichtig sind.
Ja, mit 63, da wird man langsam weise.
Absolut.
Und findet zu sich selbst.
I got gray in my beard. Was sagt er? Oder? Das sagt er. Ja, also ganz ehrlich, so, das ist jetzt wieder ganz flopsig, um dem Ganzen so eine, dieses Schwere so vielleicht so ein bisschen zu nehmen auch. Leute, geht raus und schaut, dass ihr euch wirklich einfach mit Menschen unterhalten könnt. Und wenn ihr tatsächlich niemanden habt, dann sucht euch jemanden professionell, mit dem ihr euch austauschen könnt. Aber macht es. Da müsst ihr mutig sein dafür. Aber das wisst ihr alle schon. Das ist wirklich der Schlüssel. Das ist entscheidend.
Man sagt ja immer, man ist das Mittel aus den 5 Menschen, mit denen man am meisten abhängt und so. Also da musste ich nur gerade dran denken, weil sich das ja vielleicht auch verändert hat, weil inzwischen ist man vielleicht das Mittel aus den, weiß ich nicht, 5 Menschen, mit denen man am meisten abhängt und noch den 5000 Followern, die man auch noch hat, so ungefähr. Und dann ist auch irgendwie klar, dass es für den einen oder die anderen ein schwieriger Prozess sein kann.
Ja.
Dann komfortabel dieses Mittel zu sein.
Ja, wie du schon gesagt hast, also eigentlich müsste man da, könnte man da, haben wir ja eh schon fast gemacht, eine eigene Folge draus machen. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit viel über Selbstbild, Fremdbild, Idealbild haben wir weniger skizziert, aber das gehört ja unweigerlich dazu. Gibt es ja auch in der MTMT-Methode, by the way, gell? Also,
wenn ihr da sagen,
mehr einsteigen wollt, dann schaut euch das an.
Da hat der Andi ein ganzes Modul drüber, wo es um Selbstreflexion geht und wo auch diese drei Konstrukte eine zentrale Rolle spielen, also eben Fremdbild, Selbstbild, Idealbild. Code Podcast Gang für die MTMT-Methode, spart ihr 10%, findet ihr alles, Link und Code in den Shownotes.
Gehen wir mal weiter.
Ja.
Der Maxi oder die Maxi, weiß ich jetzt gar nicht. Habt ihr irgendwelche Berührungspunkte mit Bouldern? Falls ja, wie findet ihr den Sport? Beste Grüße und eine schöne Zeit für euch. Euer Maxi, siehst du? Und? Krasser Boulderer.
Nein. Also nein? Ich hab wirklich zero Berührungspunkte mit dem Sport.
Mhm. Ich auch nicht. Tatsächlich. Ich kann mich erinnern, ich war, als ich in der Uni war, war ich in Dolomiten zur medizinischen Exkursion und musste da irgendwie, was gibt es da für Rankings? Bis 6 oder so.
Ich habe keine
schwarze
Ahnung.
Piste.
Ja, genau. Blaue Piste, rote Piste, schwarze Piste.
Bist du in der 6, glaube ich, oder? Ich kenne mich nicht aus. Jedenfalls bin ich damals mit meinen, ich weiß nur ganz genau, mit meinen Air Force Ones, bin ich dann vor so einer Steilwand stehend, das war eine 3 plus, die ich da klettern musste, mit so einem Kumpel von mir, mit dem ich im Semester war. Also wir waren zu zweit und hatten dann einen so einen Führer und ich habe gedacht so, es geht nicht. No way und so weiter. Also das ist so, aber das ist ja auch gar nicht Bouldern, das ist ja Klettern, oder? Ist ja egal, aber das ist so.
Also ist Bouldern nur das, was halt an künstlichen Wänden passiert?
Ja, Potato, Potato vielleicht, aber ich glaube.
Wie gesagt, ich habe keine Ahnung.
Das ist so meine eigene Erfahrung mit Klettern, das fand ich echt krass. So, dass der da halt ungesichert vorklettert, so das schon mal. Also ich habe sowas halt noch nie gesehen vorher. Das war das, also es war jetzt kein Biggie für den. Und das mussten wir dann nachklettern. Bouldern nur insofern, als dass ich mit meinen Kindern so ein paar Mal in so einer Boulderhalde war. Und ich meine natürlich, logischerweise, das kennt ja wahrscheinlich jeder von uns, dann siehst du da irgendwie so einen Weg und denkst dir halt so, ja geil, den kletter ich jetzt auch hoch. Also ja, ich habe das schon mal ausprobiert.
Bouldern ist das Klettern ohne Kletterseil und Klettergurt an Felsblöcken, Felswänden oder an künstlichen Kletterwänden bis zur Absprunghöhe. Okay.
Ja.
Again what learned.
Also ich halte viel davon.
Ja, ich habe Free Solo gesehen. Mhm. Zählt das? Das ist mein Hauptberührungspunkt.
Da kannst du ja auf alle Fälle schon eine Meinung bilden.
Und also ich habe höchsten Respekt, gerade natürlich dann vor Leuten, die das auf so einem Niveau machen wie Alex Honnold. So, ich habe noch nie was angeguckt im Fernsehen, was mich körperlich so angefasst hat wie diese Doku. Also mit Abstand. Ich habe geschwitzt und mich verkrampft und also das war, ich habe noch nie, sowas habe ich noch nie erlebt, so wie hart ich darauf reagiert habe. Mhm. Also ja, Respekt. Ich habe keine Ahnung von dem Sport, aber ich finde am Ende eigentlich so ziemlich jeden Sport geil. So, von daher, geil.
Ja, ich finde es auch super.
Vielleicht muss ich es mal ausprobieren auch. Ich meine, ich habe ja lange Gibbon-Arme, das ist ja vielleicht ein Vorteil.
Ja, dünne Beine auch, also von denen her kannst du schon gut klettern wahrscheinlich.
Genau, ich bin leicht und habe lange Arme. Und wenig Griffkraft. Ich bin, glaube ich, perfekt geeignet für den Sport.
Oh Mann. Ja, sehr gut. Ja, also, körperliche Entwicklung, glaube ich, auch und so weiter, da geht einiges beim Bouldern. Also schon ziemlich cool. Gut, gehen wir mal weiter, weil jetzt muss ich mal kurz Luft holen, um das alles lesen zu können. Also, lieber Andi, lieber Quiz. Ich hatte die Fragen eigentlich schon im November gestellt, aber da sind sie scheinbar untergegangen.
Was?
Der Kontext ist jetzt schon etwas her, aber die Fragen sind trotzdem interessant, denke ich. Die Fragen beziehen sich auf Quis Schulterverletzung und seinem letzten Preseason-Trainingsplan. Zur Schulterverletzung. Was waren deine Gedanken, nachdem es passiert ist, bezüglich der Trainingsplanung? Hattest du das Gefühl, dass du dich zu schnell gesteigert hast oder dich insgesamt hättest besser vorbereiten können? Vorbereiten in Anführungsstrichen. Der Hintergrund ist, dass ich es selbst schon einige Male erlebt habe, dass, insbesondere bei starken Menschen, die Muskeln bereit waren für mehr Load, die passiven Strukturen aber oft noch etwas länger brauchten bzw. dann anfingen zu meckern. Was sind eure Gedanken dazu, um beides bestmöglich zu berücksichtigen?
Ja. Dings.
Dings, Bums. Soll ich den Absatz nochmal vorlesen? Also aktive Strukturen, Muskeln, weil jemand ja Muskeln hat, so wie du, die schnell reagiert haben, passive Strukturen vielleicht nicht.
Ich glaube nicht, dass es...
Hast du dich zu schnell gesteigert? Oder hättest du dich besser vorbereiten müssen?
Also da geht es ja jetzt gar nicht um die Reha, sondern um die Verletzung selber, gell? Weil am Anfang irgendwie noch so... Also es geht nicht darum, habe ich mich zu schnell gesteigert in der Reha oder meinem Training nach der Verletzung, sondern quasi vor der Verletzung.
Was waren deine Gedanken, nachdem es passiert ist, bezüglich der Trainingsplanung?
Okay. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt. Also so dieses Phänomen von passive Strukturen brauchen länger, um sich anzupassen als mein muskuläres System. Gar keine Rolle, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch eine Rolle gespielt. Aber ich denke nicht, weil ich trainiere ja nicht erst seit gestern und passive Strukturen passen sich langsamer an als Muskeln zum Beispiel. Das ist richtig. Aber ich glaube, dass dann diese Adaptionen auch einem eben lange erhalten bleiben, weil ich denke, dass Maintenance-Volumen oder wie auch immer, also das Training, was du machen musst, um das zu maintainen, da musst du nicht viel machen und ich habe immer trainiert. Also was ich sagen will, ist so, ich trainiere schon sehr lange und ich habe in der Vergangenheit viel intensiver und auch mit viel mehr Volumen zum Beispiel meinen Oberkörper und Push-Bewegung trainiert, als in der Phase, wo die Verletzung passiert ist. Das heißt, die Hardware, die habe ich schon vor Jahren und über Jahre aufgebaut. Deswegen glaube ich überhaupt nicht, dass das ein Faktor war in dieser Verletzung. Das Phänomen ist ja legit. Also das Beispiel, was da immer genannt wird, ist so, jemand, der anfängt zu stoffen, so, der hypertrophiert so schnell. So, weißt du, wie das ist mit Hypertrophitis?
Ja.
Das quasi, weil die eben die Anpassungen in passiven Strukturen einfach hinterherhinken und dann fängt an, die Sehne weh zu tun, weil sie überlastet ist oder reißt sogar oder so im schlimmsten Fall. Also so im Kontext eben, man arbeitet mit Performance-Enhancing-Drugs. Mhm. Also wie gesagt, ich glaube, das war absolut kein Faktor für die Verletzung. Ich denke, meistens sind es, wie soll man das bezeichnen, ist es ein neuromuskuläres Phänomen, warum man sich verletzt, weil halt ein Muskel und also in erster Linie, also alles ist immer neuromuskulär, das klingt dann immer so fancy, so ich habe neuromuskulär gesagt, schau, wie krass ich mich mit Training auskenne. So, alles, was muskulär passiert, ist neuromuskulär. Also es ist so Potato, Potato. Aber was ich sagen will, es ist, glaube ich, eher eine Nervensystem-Sache, dass wenn halt nicht zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Muskeln im richtigen Muster feuern, zu viel Load zum Beispiel auf eine passive Struktur kommt und dann verletzt man sich. So, das ist, glaube ich, grob der Mechanismus, der da eingetreten ist, als ich mir wehgetan habe. Mhm. Und es macht auch Sinn im Nachhinein so, ich war nicht besonders gut vorbereitet auf diese Session. Das heißt nicht, dass ich insgesamt zu schlecht vorbereitet war, aber auf diese eine Session, auf den Satz war ich nicht besonders gut vorbereitet, weil meine Regeneration nicht on point war, weil ich schon mit einer gewissen Problematik reingegangen bin in die Session und weil ich halt dämlich war und das quasi einfach wegignoriert habe, so nach dem Motto, ja, passt schon. Und dann habe ich den Preis dafür gezahlt. Mhm. Das ist der Grund, beziehungsweise der Mechanismus, denke ich, auch wenn man es natürlich nie weiß. Mhm. Und eben mitnichten dieses, hey, ich habe einfach meine passiven Strukturen nicht, die waren nicht stark genug oder ich habe die nicht gut genug drauf vorbereitet, aus den Gründen, die ich genannt habe. Das habe ich damit alles beantwortet, oder? Ja.
Insbesondere bei starken Menschen, die Muskeln bereit waren für mehr Load, die passiven Strukturen aber oft noch etwas länger brauchten, beziehungsweise dann anfingen zu meckern. Ich muss natürlich jetzt schon so ein bisschen tiefer gehen und eine Hypothese aufstellen, die
wie
natürlich...
Wie hat das Fremdbild meine Schulterintegrität?
Naja, mir geht's, weil der Gedanke ist ja, der ist ja nicht falsch.
Ja.
Also man sieht ja durchaus dieses Phänomen, das du beschreibst, das kennt man ja. Und ich finde, man sollte sich die Frage stellen, warum ist es so? Also und welche detektivischen Krümel liegen vor uns, die wir nur aufsammeln müssen, um zur Beantwortung der Frage zu kommen?
Welche Hinweise liegen, welche siehst du so?
Für mich ist,
untersuchst du mit deiner Lupe?
Für mich ist tatsächlich ein Gedanke, den ich da immer habe, logischerweise, genau das, was du eigentlich auch angesprochen hast. Ich trainiere nicht erst seit gestern. Was impliziert, ich trainiere nicht erst seit gestern? Dass so gewisse Übungen auf eine gewisse Art und Weise nicht erst seit gestern ausführst. Weißt du, wo ich hin will? Mir geht es einfach darum, dass ich glaube nicht, dass es ein Problem ist von, dass Muskeln zu schnell zu stark werden und passive Strukturen in Anführungsstrichen nicht hinterherkommen, sondern ich denke, aufgrund der Tatsache, dass Muskeln sich anpassen, dass die Person stärker wird, insgesamt schneller, progressiver trainiert wird als vielleicht bei Menschen, die ungeübter sind in dieser Disziplin Krafttraining, die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder in die Muster verfällt, die man halt hat, die vielleicht ja sogar dazu geführt haben, dass man sich in the first place verletzt hat. Verletzung ist ja bei dir durchaus eine akute gewesen, aber vielleicht ist akut auch schon mitunter getriggert durch Degeneration auf eine gewisse Art und Weise.
Ich denke ja.
Genau, und das ist definitiv meine Hypothese. Also Leute, die quasi schneller wieder stärker werden, verfallen dann quasi wieder in ihre Bewältigungsstrategien einer Bewegung, wie zum Beispiel Bankdrücken, und belasten die gleichen Strukturen auf die Art und Weise immer wieder. Das heißt, ihre Variabilität in der Bewegung ist geringer. Ja, verfallen dann quasi wieder for the sake of output. Vielleicht haben sie in der Akutphase, wo ihnen was wehtut, haben sie in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal mit Absicht das Wort, eine bessere Technik, ja, eine bessere Bewegungsausführung, die dann aber so sukzessive sich auf dem Spektrum wieder hin zu eben Leistung verschiebt und dementsprechend quasi Bewegungsoptionen reduziert werden, die Bewegungsvariabilität geht nach unten und die Strukturen, die sie halt vorher, bevor sie sich verletzt haben, mehr belastet haben, dazu geführt haben, dass sie sich verletzen, wieder belastet werden. Ja, sorry, Genius halt. Was soll ich sagen? You get the point?
Ich glaube schon.
Also, aber ich glaube, du weißt, was ich sagen will eigentlich, oder?
Die Zeitsprünge am Ende haben mich ein bisschen verwirrt.
Ja, das ist ja auch verständlich. Ich meine,
die Zeitreise.
Latinum und so weiter, großes Latinum.
Ja, habe ich halt nicht. Ich bin halt einfach nur ein simples Baumhaus. Mhm. So. Was erwartest du von mir?
Ich glaube, ihr habt es draußen verstanden. Ich glaube, das ist auch, also es ist doch total nachvollziehbar, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist einfach so, eben, du trainierst nicht erst seit gestern. Du bist geübt in der Bewegung Bankdrücken. Am Anfang tut dir was weh, dann bist du vorsichtiger. Dann machst du die Bewegung wahrscheinlich mit einer anderen Geschwindigkeit, vielleicht mit einer anderen Range of Motion, vielleicht sage ich jetzt nur für euch, weil ich bin fest davon überzeugt, dass es so ist, auch mit einer anderen Körperpositionierung. Das heißt, dein Skelettsystem agiert anders, als wenn du dann auf einmal wieder sagst, geht ja eigentlich wieder total geil. Auf einmal wirst du schneller wieder progressiv, als jemand, der natürlich auch diese ganze Bewegungserfahrung nicht hat.
Und das wiederum kann dann dazu führen, dass auf passive Strukturen zu viel Last wirkt und ich mir weh tue. So.
Dass du genau wieder in den Bewegungsmodus, in die Bewältigungsstrategie verfällst, die du vorher schon hattest, die dich wahrscheinlich oder mitunter vielleicht, was auch immer, dazu gebracht hat, dass du dich verletzt hast. Und wir wissen ja, es ist ja immer eine Summe von Faktoren, es ist ja nicht einer.
Ja. unterm Strich steht so ein bisschen, die Faktoren sind eben mannigfaltig. Da spielt viel eine Rolle und deswegen die Hypothese quasi, die würde ich ablehnen, weil die zu simpel ist. Mhm. Und weil die, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass, also wenn man halbwegs sinnvoll trainiert und eben längerfristig trainiert und so weiter und sich auch regeneriert zwischen seinen Sessions, dann ist es, glaube ich, so allgemein gesprochen kein besonders relevantes Phänomen für die allermeisten Menschen. Deswegen ist es ja auch so, dass man immer sagt, so hey, wenn Menschen auf Stoff sind, dann verschiebt sich quasi was, dann wird dieser Prozess der Anpassung quasi unphysiologisch, weil gewisse Anpassungsprozesse viel schneller funktionieren, als sie normalerweise funktionieren würden. Aber wenn man eben das Ganze physiologisch macht, nennen wir es einfach mal so, dann glaube ich, dass sich unser System immer richtig anpasst in den richtigen Geschwindigkeiten. Mhm. Gerade aufs Krafttraining bezogen. Mhm.
Ja, so. Ja.
Weißt du, bei anderen Aktivitäten würde ich mir da andere Gedanken machen. Mhm. Jetzt zum Beispiel, wenn ich anfange zu sprinten und da aber nicht keine solide Basis habe. So, was passiert da mit der Achillessehne? Ist die bereit dafür und so? Also das sind für mich dann viel relevantere Fragen. Weil das natürlich auch so Dinge sind, die man dann doch oft erlebt. Aber das ist ein anderer Kontext. Das ist jetzt nicht so dieser Kontext klassisches Krafttraining, über den wir jetzt gesprochen haben, so Bankdrücken. So, das ist so kontrolliert, so simpel, dass es, glaube ich, nicht so ein großes Thema ist. Aber es wäre eine total interessante Diskussion, wie das eben ist, zum Beispiel für Läufer, für Sprinter und so weiter, weil es da ja ganz. Also gerade jetzt, wo Laufen so einen Boom hat, wo halt einfach gewisse Überlastungserscheinungen, gerade auch Überlastungserscheinungen von passiven Strukturen, einfach ein großes Thema sind für viele Leute, weil die halt nicht gut genug vorbereitet sind. Aber da geht es dann weniger um die Diskrepanz zwischen, hey, dein muskuläres System oder neuromuskuläres System passt sich so schnell an, ja doch auch, und deine passiven Strukturen passen sich so schnell an.
Ja, gut, ich glaube trotzdem, dass es schon ein wichtiger Faktor ist, dass man einfach, also so, wenn Leute einfach eine gewisse Art und Weise haben, sich zu bewegen und da keine große Variabilität, dann wird es einfach dazu führen, dass einfach die Stressumverteilung halt immer die gleiche sein wird. Oder halt einfach sehr, sehr gering in der Ausprägung, sich gut über bewegte Strukturen zu verteilen.
Und das geht ja auch wieder Hand in Hand mit Ermüdung. Also wenn Leute sagen so, ja, du hast dich halt verletzt, weil du zu ermüdet warst. Naja, die Ermüdung führt ja auch wiederum dazu, dass du wahrscheinlich eine Bewegungsstrategie benutzt, die du sehr, sehr gut kannst und gelernt hast. Mhm. Und die, sagen wir mal, sehr monoton und wenig variabel ist. Also weißt du, so diese Dinge beeinflussen sich ja gegenseitig. Also man kann nicht sagen so, ja, nee, das liegt nur daran, dass ich nicht regeneriert genug war. So, ja, schon. Aber das hat ja wiederum Dinge zur Folge in meinen Bewegungen und das erhöht dann das Risiko, dass du dich verletzt und so weiter und so weiter.
Ja, absolut. Ja.
Ja.
Gut.
Übrigens, ich habe letztens noch angegeben, dass wir die Podcast-Fragen immer beantworten, ja, und nie eine auslassen. Und jetzt hat er geschrieben, dass wir die übergangen haben, schon im November. Das wundert mich total.
Weißt du, was ganz komisch ist, was ich, daran könnte es liegen. Ich habe manchmal, kriege ich so diese E-Mail dann, und wenn ich dann so weiter scrolle, sehe ich auf einmal, kommt eine Leerseite oder sogar zwei und dann kommen nochmal Fragen. Daran kann es zum Beispiel liegen. Warum auch immer. Muss man mal einen Rob fragen vielleicht. Jetzt pass auf. Zum Preseason-Plan. Eine oder sogar zwei Conditioning-Einheiten hattest du ja im Gym mit Low-Impact-Varianten geplant. Ist es allerdings nicht sinnvoll, auch diese als Laufeinheiten mit Impact durchzuführen? Klar, wird man am Anfang etwas müder sein. Aber man kann ja auch diese progressiv gestalten, mit leichten Intervallen anfangen etc. Aber der Körper benötigt insbesondere bei Spielsportarten viel Impact, um bereit zu sein. Was sind eure Gedanken dazu? Hintergrund ist eine erlebte Anekdote bei einem Fußball-Profiverein, bei dem das Conditioning in der Vorbereitung auf Fahrradergometer umgestellt wurde und im Anschluss die verletzungsreichste Saison war. Natürlich nur Beobachtung und kein nachgewiesener Zusammenhang, aber trotzdem hat es sich um hat es mich sehr stark zum Nachdenken gebracht.
Gut so, dass es dich stark zum Nachdenken gebracht hat. Also ich habe das offensichtlich habe ich das nicht für sinnvoll gehalten damals, sonst hätte ich es anders gemacht. Ich glaube, die Frage ist natürlich auch, was für eine Spielsportart. Also Fußball ist was anderes als Basketball, was ganz anderes, was Laufvolumen angeht. So. Und ich würde es nach wie vor genauso machen, wie ich es damals gemacht habe. Also meine Conditioning-Sachen mit wenig Impact machen. Weil, keine Ahnung, machen wir mal ein Impact-Budget auf, dass ich da eine gewisse Kapazität habe jede Woche, die ich nutzen kann für Impacts. Will ich die aufbrauchen für Conditioning, wo es sehr wenig wahrscheinlich an Stimulus für strukturelle Veränderungen gibt? So, weil ich mache ja Conditioning für quasi mein Herz-Kreislauf-System, Energiebereitstellung, bla bla bla. Und nicht, um zum Beispiel meine, sagen wir mal, Achillessehne stärker zu machen. So. Und dieses Impact-Budget habe ich genutzt für Plyos, weil ich glaube, dass da viel mehr Anpassung liegt. Also strukturell wie auch natürlich neuromuskulär. Und deswegen habe ich das gemacht und das halte ich nach wie vor für sinnvoll. Aber eben, ich spiele Basketball und nicht Fußball. Also einen Fußballer in der Preseason, Offseason zu wenig laufen zu lassen, ist natürlich bescheuert. Weil die machen ja, wie viele Kilometer laufen die pro Spiel? Irgendwie, weiß ich nicht, 15 oder so?
Kommt auf die Position an, aber ja, zwischen 10 und 15 wahrscheinlich.
Ja, irgend sowas, also ziemlich viel.
Ja.
So. Und natürlich, wenn du jetzt sagst, die haben Offseason, dann spielen sie nicht mehr und so weiter, dann fahren die erstmal runter und dann starte ich die Saison und mache ganz viel Ausdauer auf dem Fahrrad, ergo, und dann steigen sie wieder ins Training ein und dann steigen sie wieder in den Spielbetrieb ein. Na, dann habe ich dadurch quasi eine gewisse Lücke kreiert, wo eine Zeit lang halt so dieses Volumen, das Laufvolumen nicht da war und der Impact nicht da war, den die aber halt brauchen, weil sie halt so viel laufen in ihrem Sport. So, was laufe ich in einem Basketballspiel? 1 Kilometer? So?
Ja, du wahrscheinlich sogar noch weniger, aber. Ja,
genau. Ja. Also, es ist einfach was anderes. Und da muss man sich das Anforderungsprofil der Sportart angucken und dann dementsprechend seine Trainingsplanung gestalten. Und ja, deswegen bin ich nach wie vor relativ überzeugt davon, wie ich das gemacht habe, weil die zusätzliche Ermüdung, die ich durch impactlastigeres Conditioning angesammelt hätte, dazu geführt hätte, dass zum Beispiel der Stimulus von meinen Plyos, von meinen ISOs, was ich sonst so gemacht habe, nicht so hoch ausgefallen wäre und ich mich vielleicht nicht so gut dran angepasst hätte. Aber so genau, ich meine, das sind alles theoretische Konstrukte und so genau weiß ich es nicht. Vielleicht wäre es für meine passiven Strukturen ultra geil gewesen, wenn ich mehr gelaufen wäre in meinem Conditioning. Aber am Ende kann ich ja nur meine Begründung dafür hier erklären, warum ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe und warum ich es weiterhin so machen würde. Aber ja, wie gesagt, ganz anderes Anforderungsprofil Basketball versus Fußball.
Ich finde es natürlich super spannend auch, bei dem das Conditioning in der Vorbereitung auf Fahrradergometer umgestellt wurde und im Anschluss die verletzungsreichste Saison war. Ob was da noch umgestellt worden ist. Also das nur festzumachen an diesen Fakt ist wahrscheinlich auch nicht richtig. Und das ist doch so interessant, oder?
Ja, das ist also immer, wenn es um Verletzungen und Verletzungsraten geht, das ist so multifaktoriell und man versucht dann immer.
Und welche Dinge Art von Verletzung zum Beispiel auch und so weiter. Das ist ja auch so interessant. Also,
total.
Aber es ist natürlich schon ein berechtigter Gedanke. Also den würde ich schon auch anstellen. Aber dazu, glaube ich, muss man mehr irgendwie in Account ziehen, als eben nur das Conditioning von Laufen auf Fahrradergometer umzustellen und da quasi den schwarzen Peter hinzuschieben. Das kann es nicht sein. Also alleinig. Bist du fertig? Bist du zufrieden mit deiner Antwort so?
Ich denke schon, ja.
Weil jetzt kommt der wichtigste Teil, sehe ich gerade. Also ich lese das Wort schon. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Und wenn ihr das nächste Mal in Köln seid, seid herzlich zu einer Wildbolognese eingeladen. Meine ist nämlich wirklich die beste. Beste Grüße, Micha. Ja.
Wildbolognese. Wildbolognese also. In Köln. Okay.
Ich spekuliere gerade.
Was ist, wenn ich dann mein Glas Löwenanteil Bolognese mitnehme und sage, das ist aber die beste Bolognese, Erding? Dann schmeißt du mich vollkommen zurecht wahrscheinlich wieder raus. Und die Einladung ist gecancelt.
Ja. Hey Jungs.
Ich habe noch nie Wildbolognese gegessen.
Nein?
Ich glaube nicht.
Entenbolognese?
Nee.
Oh.
Entenbolognese.
Ja, so asiatisch so ein bisschen. Entenbolognese. und das Fleisch selber frischiert, durch die Maschine gedreht und so weiter und dann halt eine Entenbolognese gemacht.
Entenhack.
Ja, Entenhack.
Mit Boah, nee, habe ich auch noch nie gegessen.
Mit Udon-Nudeln. Oh, köstlich.
Das klingt köstlich.
Es war wow. Richtig gut. Hey Jungs, es wird zwar auch nichts Neues für euch sein, aber mal ehrlich. Wie verrückt und hirnverbrannt ist es eigentlich, dass viele Fortbildungen, in Anführungsstrichen, im Trainings- und Therapiebereich immer noch Inhalte vermitteln, die bei Leuten, die nicht kritisch weiterdenken, zu wissen, dazu führen, dass sie die Kunden und oder Patienten unnötig fragilisieren, überpathologisieren oder einfach nur dogmatisch behandeln würden anhand der gegebenen Kursinhalte. Und das alles nur, um ein Stück Papier zu bekommen, auf dem dann steht, du darfst das jetzt machen. Während wirklich Patienten- und klientenorientierte Kompetenz, kritisches und systemisches Denken oft kaum bis gar nicht Beachtung finden. Hauptsache, man kann das Kursskript einfach durchknallen. Geht weiter. Mir ist zwar klar, dass viele Anbieter das einfach aus wirtschaftlichen Gründen heraus machen, in Klammern, oder selbst zu den Leuten zählen, die zu solchen Kursen gerne gehen, Klammer zu. Das zeigt aber auch keine gute Zukunft für die Branche auf. Aus meiner Perspektive, der schon mehrfach in der Vergangenheit dazu genötigt wurde, solche Kurse für eine Lizenz zu absolvieren und diese Kurse auch schon vor euch, David Gray und so weiter, größtenteils für Unfug gehalten hatte, wirkt das Ganze inzwischen mit euch, DGR und Co. in der Tash an Quellen und Co. echt nur noch absurd, diesen Kursen dann mal beiwohnen zu müssen. Genug vom Rant, aber zur eigentlichen Frage. Also,
geil.
Wie absurd ist das aus eurer Sicht aber, gerade weil ihr ja auch mit DGR, Bill Hartman, Zach Couples und so weiter von den Inhalten, Quellen und Co. in Berührung steht, zudem aber auch mit der MTMT-Methode und Delta KDZ 1 und 2 Inhalte anbietet, die deutlich über diesen Standard der Kurse da hinausgeht, dass das System Praktiker, Therapeuten und Coaches immer noch in veralteten Dogmen formt, obwohl sie eigentlich zielbringend für Patienten und Kunden sein sollten. Ausgehend davon, dass der Großteil der Kursteilnehmer im Nachhinein sich auf den Inhalten davon ausruht und nichts weitermacht. Beste Grüße aus BB Dominik.
Jo.
Weißt du was?
Dominik.
Weißt du was wir, warte mal, das ist die letzte Frage. Weißt du, was wir machen könnten? Wollten wir nicht auch eine Folge machen, die so ein bisschen, wo wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, wie der eigene Qualitätsanspruch ist und wie der Qualitätsanspruch, der nach außen dringt, vielleicht verpackt sein muss? Geht die Frage nicht in so eine Richtung auch?
Mhm.
Wollen wir die nicht nehmen als Anhaltspunkt, als Intro für einen Podcast an sich?
Meinst du den Podcast, der dann nächste Woche rauskommt?
Genau.
Das ist jetzt hier ein Cliffhanger. Ja, finde ich gut.
Weil es geht ja genau in die Richtung eigentlich.
Ja. Dann können wir uns ganz in Ruhe, also die Folge beenden, ganz in Ruhe nochmal den Dominik's Rant durchlesen und seine Frage und dann eine ganze Folge quasi dem Thema widmen. Ja.
Wir machen das, ich würde das als Intro dann quasi natürlich nochmal an den Anfang der nächsten Folge stellen.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich, das bringt ja so ein bisschen unsere Gedanken, die wir ja ohnehin auch irgendwie mit euch so pingpongen wollten.
Ja, ich meine, ich rede ja immer gerne drüber, so dieses, dass man halt Ausbildung, wie viel sollte man wissen, muss man wissen, will man wissen, was, wie beeinflusst das System das Ganze, etc., etc., da reden wir ja immer wieder gerne drüber.
Ja.
Also ja, lass uns das machen.
Das finde ich gut.
Aber wenn wir das machen, dann gibt es jetzt noch einen kurzen Shoutout an Elite Sports Nutrition, auch bekannt als ESN. Danke, dass ihr nach wie vor diesen Podcast sponsort. Und danke an euch, wenn ihr Code MTMT benutzt, um maximal zu sparen bei ESN. Wir haben gestern wieder unsere monatliche Lieferung bekommen. Da war wie immer das immer Gleiche drin eigentlich. Also unterscheidet sich sehr wenig. Ich fasse nochmal kurz zusammen, damit ihr so wisst, was, weil die Produktpalette von ESN ist groß und sie wird immer größer. Aber trotzdem, in unserem Paket sind immer die gleichen Sachen und vielleicht Vielleicht verrät euch das ja was, vielleicht hilft euch das irgendwie weiter. Was war wieder drin? Kreatin, obviously. Mhm. Eiweißpulver, Basic Whey war drin und Vanilla Milk. Magnesium, Zink, Vitamin D, Riegel waren drin.
Vitamin D-Riegel gibt es jetzt?
Ach so. Ich glaube, es waren Kapseln. Komma, Riegel, und zwar alle Riegel, Goat Bars, Oat Bars und Designer Bars. Und ich glaube, das war's schon. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, das war's schon. Und das, also die Sachen, natürlich ist auch ab und zu noch irgendwas anderes drin, aber das sind so die Dinge, die eigentlich jeden Monat in dem Paket kommen, weil halt irgendwer aus dem Team, weil wir da relativ deckungsgleich sind, glaube ich, mit unserem Standard-Stack. Also, Code MTMT, nutzt es, dann spart ihr immer. Auf Instagram halten wir euch auf den Laufenden über die aktuellen Special-Aktionen. Und danke für eure Fragen. Es waren zwar nicht so viele, aber sie haben uns trotzdem gute Munition geliefert für die heutige Folge und die nächste Folge. Also schaltet nächste Woche wieder ein, Leute.
Tschüssi.
Okay, bye.